Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Kyrios-Podcast. Christus ist Herr. Im Lichte dieser Wahrheit sprechen wir über aktuelles Zeitgeschehen und Entwicklungen in der christlichen Welt. Mein Name ist Tobias Riemenschneider.
Und ich bin Peter Schild.
Singen oder nicht singen? Das ist hier die Frage.
Ja, selbstverständlich. So hätten vermutlich vor etwa einem Jahr noch alle Christen einstimmig diese Frage beantwortet. Und dann wäre unser Podcast hier auch schon am Ende gewesen. Aber jetzt ist der Gemeindegesang seit vielen Monaten in ganz Deutschland verboten und fast alle Gemeinden halten sich an das Verbot.
Ja, wir hatten das schon in unserer Stellungnahme zu den staatlichen Maßnahmen angesprochen. Und seitdem haben wir eigentlich uns umgeschaut, ob vielleicht jemand den Versuch unternimmt, das Singverbot theologisch zu verteidigen.
Ja, aber da kam nichts. Jedenfalls haben wir nichts mitbekommen. Aber dann wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass der Bibellehrer Bruder Dr. Liebi einen Vortrag über dieses Thema gehalten hat.
Genau. Und diesen Vortrag, den wollen wir uns jetzt mal zusammen anhören und wollen schauen, ob die Argumente von Dr. Liebi denn einer biblischen Überprüfung standhalten.
Ja, und die Frage des Singverbotes ist natürlich verknüpft mit der Frage, ob ein Christ jetzt alles tun muss, was der Staat sagt, oder ob er unter bestimmten Umständen das Recht oder vielleicht sogar die Pflicht zum Ungehorsam hat. Und darauf geht Dr. Liebi auch zunächst ein, bevor er dann konkret über das Singverbot spricht.
Ja, genau. Dann hören wir mal rein.
Römer 13 zeigt ganz deutlich den Gehorsam gegenüber der Regierung auf. Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Zweitens wird gesagt, dass die Obrigkeit von Gott eingesetzt ist und wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersteht damit der Anordnung Gottes.
Ja, ich denke, insoweit können wir Dr. Liebi zustimmen. Römer 13, da geht es tatsächlich darum, dass wir uns grundsätzlich der Obrigkeit unterordnen müssen. Die Frage ist halt, gibt es Grenzen dieser Unterordnung und wo sind diese Grenzen? Mal hören, was Dr. Liebi dazu sagt.
Und das Interessante ist, zu der Zeit, als Römer 13 geschrieben wurde, war Kaiser Nero an der Macht im Römischen Reich. Ein furchtbarer, blutrünstiger, schrecklicher Tyrann. Und trotzdem hat dieser Tyrann eben für Stabilität in einem Riesenreich gesorgt, nebst all dem schrecklichen Unrecht, das er auch getan hat. Aber trotzdem wird grundsätzlich gesagt, dass die Regierung, obwohl es sich in diesem Fall um eine schreckliche Regierung handelte, von Gott legitimiert war.
Ja, das ist ein Argument, das ganz gerne angebracht wird. Das Argument geht so: Nero war ein schrecklicher Tyrann und trotzdem schreibt Paulus den Römern, man solle sich Nero unterordnen. Unsere Bundeskanzlerin Merkel ist längst nicht so schlimm wie Nero, also muss man sich ihr erst recht unterordnen. Aber was ist von diesem Argument eigentlich zu halten?
Ja, das wirkt erstmal ja ganz überzeugend. Aber wir wollen zuerst einmal schauen, ist das eigentlich historisch korrekt? Also ja, wir wissen aus der Geschichte, dass Nero tatsächlich ein schrecklicher Tyrann war. Er hat seine halbe Familie ermordet, er hat wahrscheinlich die Hauptstadt Rom in Brand gesteckt und er war verantwortlich für die erste große Christenverfolgung in Rom, die an Grausamkeit nicht zu überbieten war.
Aber wann war das denn? Wann hat er das gemacht?
Genau, also Paulus schreibt diesen Römerbrief wahrscheinlich in den Jahren 54, 55, spätestens im Jahr 57. Und das ist schon zur Regentschaft von Kaiser Nero. Aber man muss beachten, dass Kaiser Nero ein paar gute Jahre am Anfang hatte. Etwa die ersten 5 Jahre ist Nero nämlich nicht als Tyrann in Erscheinung getreten. Erst etwa ab dem Jahr 59 begann dann sein Morden und seine Tyrannei.
Also das heißt, zu der Zeit, als Paulus den Römerbrief verfasste und aufforderte, sich unterzuordnen, da war Nero noch gar nicht dieser Tyrann.
Genau. Und deswegen ist es quasi falsch, wenn man den Eindruck erweckt, dass also Paulus diesen Brief schreibt, während er schon wusste, dass Nero ein Tyrann war. Denn das war tatsächlich zu der Zeit der Abfassung des Briefes noch nicht so. Und ja, Dr. Levy weiß das eigentlich auch, denn er hat an einer anderen Stelle, in einem anderen Vortrag, ich glaube, das war, wo er zu der christlichen Polizeivereinigung geredet hat, hat er das auch selbst gesagt. Von daher ist das hier natürlich ein bisschen irreführend, trotzdem so zu tun, als wäre Nero damals schon ein Tyrann gewesen.
Also sehen wir, das Argument ist schon historisch nicht ganz korrekt. Aber wie ist es theologisch einzuordnen?
Genau, weil das ist eigentlich der Hauptpunkt. Eigentlich spielt das Argument überhaupt gar keine Rolle. Denn wir sind auch der Meinung, dass man sich auch einem schlechten Herrscher grundsätzlich unterzuordnen hat. Auch einem Tyrannen muss man sich grundsätzlich unterordnen, weil er eben von Gott verordnet ist. Ja, aber die Frage ist nicht so sehr, ist der Regierende ein Tyrann? Die Frage ist, was fordert er von uns? Weil es geht nicht darum, ob der Herrscher sündigt. Das ist nicht unsere Sache. Die Frage ist, können wir sündigen? Also fordert er von uns etwas Böses oder etwas Gutes?
Also die Frage ist nicht, ist unsere Kanzlerin gut oder böse, sondern fordert sie von mir Gutes oder Böses?
Ganz genau. Und wenn der Staat etwas Böses fordert von uns, dann dürfen wir das nicht tun. Das ist die Grenze der Unterordnung unter den Staat. Und ich würde behaupten, diese Grenze findet sich tatsächlich schon in Römer 13. Vielleicht können wir mal kurz reinschauen in den Text.
Ja, lass uns das machen.
Ja, ich lese mal vor, Römer 13, ab Vers 3. Da heißt es, denn, also hier kommt die Begründung, warum man sich unterordnen soll, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Also es geht direkt um Gut und Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Das heißt, wir sehen, es geht tatsächlich darum, was ist gut und was ist böse. Wenn der Staat von uns etwas fordert, was gut ist, dann tun wir das. Wenn er etwas Böses fordert, tun wir das nicht.
Ja, also der Apostel Paulus hat hier mit keinem Wort gesagt, ordnet euch dem Bösen unter.
Genau. Es ist die Aufgabe des Staates, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Aber das ist für uns der Maßstab. Ja? Wir tun alles, was gut ist, wir tun nichts, was böse ist. Und was gut und böse ist, das bestimmt eben nicht der Staat, sondern das bestimmt Gott.
Nun hat Dr. Levy ja auch noch behauptet, dass Nero für Stabilität gesorgt hätte im Römischen Reich. Was ist denn davon zu halten?
Ja, also sicher kann man sagen, dass auch ein Tyrann für eine gewisse Art der Stabilität sorgen kann. Aber er tut das halt in der Regel mit Unterdrückung, ja, mit Angst und Mord und Zerstörung. Wir sehen das auch bei Nero. Er hat zum Beispiel den jüdischen Krieg angefangen, der am Ende mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels geendet hat. Also ja, ein Tyrann kann sicherlich auch für eine gewisse Stabilität sorgen, aber eigentlich ist das eine Art von Stabilität, die wir uns nicht wünschen, nämlich eine Tyrannei.
Und normalerweise sorgt man ja nicht für Stabilität, wenn man vermutlich die Hauptstadt in Brand setzt.
Genau. Also ich denke auch, dass wir unterscheiden müssen. Ja, also der Staat, der sorgt tatsächlich für Stabilität. Aber ein Tyrann, der destabilisiert eigentlich den Staat.
Ja. Zum Glück gab es noch viele tausende Beamte, die sich auch dagegen Nero gestellt haben und nicht einfach mitgegangen sind bei seiner Tyrannei und bei seiner Zerstörung, die er im Grunde bringen wollte.
Genau, das ist das Gute, wenn man eben auch noch weitere Beamte hat, ja, dann kann auch ein Kaiser und seine Tyrannei nicht sofort überall durchschlagen. Aber ja, ich denke, wir müssen festhalten, dass Tyrannei nicht stabilisierend wirkt, sondern destabilisierend. Und ich glaube, das lehrt uns auch die Bibel.
Mhm. Wo?
Ja, mehrmals, zum Beispiel Sprüche 16, Vers 12. Da heißt es nämlich, ein Greuel ist für Könige gottloses Tun, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest. Also, wodurch kommt Festigkeit, wodurch kommt Stabilität? Durch Gerechtigkeit. Und eben nicht durch gottloses Tun. Gottloses Tun destabilisiert.
Gut, jetzt kommt aber häufig das Argument, dass im Grunde, wenn wir uns jetzt einem Staat widersetzen, dass wir dann Anarchie bringen und dann im Grunde den Staat destabilisieren.
Ja. Ja, das ist halt ein Trugschluss, weil ich kenne jetzt keinen Christen, der sich Anarchie wünscht. Das heißt, die Alternative zu einer Tyrannei ist nicht Anarchie, sondern ist eine gerechte Herrschaft. Also wir wünschen uns ja keine Anarchie, wir wünschen uns eine gerechte Herrschaft. Deswegen ist es falsch, wenn man das einfach gleichsetzt.
Nun hat Dr. Levy gesagt, dass auch wenn es sich um eine schreckliche Regierung handelt, jetzt hier durch Kaiser Nero, dennoch er der von Gott legitimierte Herrscher war.
Genau. Und das würden wir auch glauben. Das ist das, was Römer 13 lehrt. Ja, die Regierungen sind von Gott verordnet, sind von Gott eingesetzt. Also ja, Nero war ein legitimer Herrscher. Aber man darf nicht den Schluss ziehen, dass deswegen das, was er getan hat, auch von Gott legitimiert war. Denn auch ein legitimer Herrscher kann Dinge tun, die gegen Gott sind, die nicht von Gott legitimiert sind. Römer 13 sagt uns ja, welche Handlungen des Staates von Gott legitimiert sind, nämlich das Böse zu bestrafen, das Gute zu fördern.
Das heißt, wir Christen müssen ein Unterscheidungsvermögen haben. Wir müssen wissen, was ist gut und böse.
Genau. Ja, und wenn der Staat, der an sich legitimiert ist, ein Herrscher, der an sich legitimiert ist, wenn der Dinge tut, die nicht legitimiert sind, ja, wenn er etwas Böses zum Beispiel gutheißt und etwas Gutes bestraft, dann sind diese Handlungen gegen Gott und nicht von Gott legitimiert. Also wichtig ist, Unterscheidung halt im Kopf zu behalten.
Und grundsätzlich, Römer 13,3, ist die Regierung da, um das Böse abzuschrecken und das Gute zu fördern. Und das sehen wir auch in Unrechtsregimes, dass eben auch in einem eingeschränkten Maß Unrecht bestraft wird und Recht gefördert wird, nebst all dem, was mutwillig und bösartig getan wird, aber dafür wird die Regierung von Gott einmal zur Rechenschaft gezogen werden.
Das glauben wir auch, dass tatsächlich alle Herrschenden eines Tages vor Gottes Richterstuhl erscheinen müssen und sie werden Rechenschaft dafür ablegen müssen, was sie getan haben, ob nun Gutes oder Böses. Aber was heißt das denn für uns Christen dann?
Ja, genau. Das darf nämlich nicht bedeuten, dass wir deshalb alles einfach Gott überlassen, sondern wenn der Herrscher von uns etwas verlangt, dann müssen wir immer noch entscheiden, dürfen wir das tun oder nicht. Denn auch wir müssen mal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und müssen uns für das verantworten, was wir getan haben, ob es gut oder böse war. Also auch wenn die Herrschenden gerichtet werden von Gott, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem auch urteilen müssen, was wir tun dürfen und was nicht von dem, was sie von uns verlangen.
Und dann betont Römer 13,5, dass man gehorsam sein soll, nicht einfach aus Angst vor der Strafe, sondern um des Gewissens willen. Also das christliche Gewissen muss verletzt werden, wenn jemand eben sich gegen die Obrigkeit und ihre Anordnung auflehnt. Das geht schon um das Gewissenswillen nicht. Und nicht einfach wegen der Strafe.
Ja, ist das so? Also, sobald man sich gegen den Staat auflehnt, muss das christliche Gewissen verletzt sein?
Nein, also dann hätten ja Petrus und Johannes ein schlechtes Gewissen haben müssen, als sie sich der staatlichen Anordnung widersetzten, die eben lautete, sie sollen aufhören zu predigen.
Ja. Ja, eben, also was ist der Grund für ein schlechtes, verletztes Gewissen eines Christen?
Ja, wenn wir das Böse tun, wenn wir sündigen gegen Gott.
Genau. Na, also ein Christ kann sich sehr wohl einer bösen Forderung des Staates widersetzen, ohne dass dadurch sein Gewissen verletzt sein muss. Ja, im Gegenteil, es würde verletzt werden, wenn er etwas Böses tut, was der Staat fordert. Also das Gewissen muss nicht verletzt sein, weil ich mich dem Staat widersetze. Die Frage ist gut oder böse.
Interessant ist in dem Zusammenhang Matthäus 27. Der Jesus stand vor der jüdischen Obrigkeit, und zwar vor dem höchsten Richter, dem hohen Priester Kaiaphas. Aber man muss klar sehen, Kaiaphas war eigentlich ein illegaler hoher Priester. Denn in der Makkabäerzeit da hat eine Familie, die nicht aus der Linie von Zadok, dem Hohenpriester zur Zeit von David, stammte, das Hohepriesteramt an sich gerissen. Und nach der Bibel durften nur Nachkommen von Zadok Hohepriester sein. Und offensichtlich war Kajafas kein Nachkomme von Zadok und war eigentlich illegitim. Und trotzdem hatte Herr Jesus seine Autorität als Herrscher anerkannt, denn der Herr Jesus hat keine Antwort gegeben auf Fragen. Aber als der Hohepriester ihn unter Schwur stellte, nach 3. Mose 5 war das möglich, und dann war man als Angeklagter verpflichtet zu antworten. Und dann hat der Herr Jesus geantwortet.
Zunächst einmal müssen wir wohl sagen, dass Dr. Libby nicht 3. Mose, sondern 4. Mose Kapitel 5 meint. Und wir müssen sagen, uns ist nicht ganz klar, wo er da den Zusammenhang wirklich sieht. Oder worum geht es denn in 4. Mose Kapitel 5?
Ja, also in 4. Mose Kapitel 5, da kommt zwar was mit einem Schwur vor, aber da geht es um etwas ganz anderes. Da geht es darum, was passiert, wenn eine Ehefrau von ihrem Mann der Unzucht des Ehebruchs angeklagt wird, sie das aber abstreitet. Und dann soll sie nämlich vor den Priester gestellt werden und der soll ihr das Wasser der Bitterkeit zu trinken geben und soll sie mit beschwören mit dem Schwur der Verfluchung. Aber da geht es dann nicht darum, dass die Frau dann antworten muss und die Wahrheit sagen muss, sondern es geht darum, sie muss dann eben dieses Wasser der Bitterkeit trinken. Und wenn sie gelogen hat, wenn sie tatsächlich die Ehe gebrochen hat, dann wird sie durch dieses Wasser unfruchtbar werden und wird zum Fluch und zum Schwur werden. Von daher ja, sehe ich jetzt auch nicht, wo hier der Zusammenhang ist.
Es mag sein, dass der hohe Priester durchaus Menschen dazu anleiten konnte, zu sagen, sie müssen jetzt unter einem Eid was aussagen, sozusagen. Aber aus dem Text an sich können wir das jetzt erstmal nicht entnehmen.
Genau. An sich ist die Frage ja schon interessant. Was machst du, wenn ein Herrscher illegitim ist? Musst du dich dem auch unterordnen? Da gibt es zum Beispiel eine interessante Stelle in 2. Könige 11. Dort geht es nämlich darum, dass Athalia als illegitime Königin herrscht. Sie hat einfach alle legitimen Nachfolger töten lassen, bis auf Joasch. Den konnte man vor ihr verstecken und in Sicherheit bringen. Aber sie herrscht als illegitime Königin. Und sie wird gerade nicht anerkannt, sondern der Priester Jojada lässt sie töten und lässt Joasch als rechtmäßigen König einsetzen. Also von daher müsste man sich das mal genauer angucken, ob das denn wirklich so ist, dass illegitime Herrscher auch anerkannt werden müssen. Aber letztlich spielt das halt gar keine Rolle für unseren Fall.
Ja.
Es geht ja gar nicht darum, ob Frau Merkel oder wer auch immer jetzt legitim gewählt wurde, legitim eingesetzt ist. Von daher müssen wir uns, glaube ich, in diesem Punkt jetzt, glaube ich, nicht weiter beschäftigen, weil es eigentlich für unsere Frage nicht relevant ist.
Und das hilft bei dem Umgang mit Regimes, die zu Recht kritisiert werden können. Und man denke auch an König Saul. Das war der König nach den Gedanken der Menschen, nicht nach dem Plan Gottes. Und trotzdem hat David Saul anerkannt und ihm niemals eben in dem Sinn widerstanden, dass er ihn weggeschafft hätte, sondern sein Gewissen war sofort verletzt, wenn irgendetwas in diese Richtung gegangen wäre.
Ja, das ist korrekt. David hat tatsächlich Saul als König anerkannt, auch nachdem er selbst schon zum König gesalbt war. Und er hat ihn nicht getötet, obwohl der Herr ihn mehrmals in seine Hand gegeben hatte und er ihn hätte töten können. Aber was ist der Grund dafür?
Nun, David sagt uns das tatsächlich an verschiedenen Stellen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel in 1. Samuel Kapitel 24, Vers 7. Und er sagte zu seinen Männern, das sei vor dem Herrn fern von mir, dass ich so etwas an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand an ihn zu legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Also zweimal betont David es hier vor seinen Männern, warum er nicht die Hand an ihn legt. Es ist der Gesalbte des Herrn.
Also der Grund, dass er ihn als König anerkennt, ist eben nicht, dass er nicht König wäre nach dem Plan Gottes, sondern im Gegenteil. Nach dem Plan Gottes ist Saul eben noch der König, der von Gott eingesetzt war. Aber spielt das bei uns jetzt eine Rolle für unsere Situation?
Nein, tatsächlich nicht, denn zumindest haben wir noch niemanden gehört, der sich jetzt auflehnen wollte gegen Frau Merkel, weil sie irgendwie eine Kanzlerin sei, die gar nicht rechtmäßig herrschen würde.
Das gleiche Beispiel wie eben mit dem Priester Kajafas. Es geht überhaupt nicht darum, ob der Herrscher legitim ist oder nicht. Es geht darum, ob seine Anordnung in diesem konkreten Fall legitimiert ist oder nicht.
Ganz genau.
Ja. Dann sagt auch Titus 3, ab Vers 1, ganz klar, dass man den Obrigkeiten und Gewalten untertan sein muss und Gehorsam leisten muss. Und das Ganze wird dort in Verbindung gebracht mit unserem Zeugnis als Wiedergeborene. Also es geht gerade darum, in dieser Angelegenheit als Christen zu zeigen, dass wir nicht mehr so sind wie die Menschen dieser Welt und wie wir waren vor der Bekehrung.
Ja, das ist durchaus richtig, dass wir ein Zeugnis sein müssen vor den Gottlosen, dass wir leben in einer Weise, dass es den Herrn ehrt und dass die Menschen an uns sehen können, dass wir nicht mehr dieselben sind. Aber was sagt Paulus denn in Titusbrief Kapitel 3, was das bedeutet konkret?
Ja, geht es wirklich darum, dass unser Zeugnis ist, dass wir einfach dem Staat immer gehorsam sind? Also Titus 3, Vers 1. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, ja, soweit, und dann zu jedem guten Werk bereit zu sein. Und dann später spricht Paulus noch weiter, dass das tatsächlich unser Zeugnis ist. Und dann heißt es in Vers 8, das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Also unser Zeugnis als Christen ist, dass wir gute Werke tun. Es ist das gleiche wie Römer 13. Wenn der Staat von uns etwas Gutes fordert, dann ordnen wir uns unter und tun die guten Werke. Wenn der Staat aber etwas fordert, was nicht gut ist, dann tun wir das nicht.
Also es wäre tatsächlich das Gegenteil von einem guten Zeugnis, wenn wir plötzlich anfingen, das Böse zu tun, wenn ein Staat solches von uns fordert.
Genau. Es kann gerade unser Zeugnis als Christen sein, dass wir uns einem tyrannischen Staat widersetzen oder tyrannischen Anordnungen. Tatsächlich heißt es ja sogar, dass die Menschen uns hassen werden und dass sie uns verfolgen werden. Das heißt, die Frage ist nicht so sehr, sind die Menschen, die Gottlosen, von uns überzeugt, applaudieren sie uns, sondern unser Zeugnis ist halt nicht beliebt zu sein bei den Menschen, sondern dem Herrn treu zu sein. Auch wenn das dafür sorgen sollte, dass die Menschen uns eben hassen und verfolgen.
Christus sagt uns sogar, dass wehe, wenn alle Menschen gut über uns sprechen. Das haben sie auch mit den falschen Propheten getan.
Kommt 1. Petrus 2 dazu, Vers 11 und folgende. Und in Vers 13 wird dann gesagt, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern aus denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung, der Übeltäter aber zum Lob der, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr dadurch, dass ihr Gutes tut, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also auch ganz klar, ein Gebot zur Unterwerfung. Und hier wird gesagt, unterwerft euch jeder menschlichen Einrichtung. Und das Wort menschlich ist wichtig, weil Ehren menschlich ist. Und trotzdem muss also auch eben Gehorsam geleistet werden, wenn die Regierung sich eben als menschlich erweist. Und zum Beispiel, man fährt Auto und es ist begrenzt auf 50. Aber man ist überzeugt, an dieser Stelle wäre es gar kein Problem, mit 80 Stundenkilometern zu fahren. Aber der Staat hat entschieden, hier fährt man nur 50, dann müssen wir uns auch dieser menschlichen Einrichtung beugen, auch wenn es ganz klar mit 80 zu verantworten wäre.
Also jetzt nennt Dr. Liebi noch 1. Petrus 2. Vielleicht schauen wir auch da nochmal kurz rein. Ich lese uns mal ab Vers 13. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, wozu? Zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Es geht also wieder um das Übel, das Böse oder das Gute. Das Gleiche wie auch an den anderen Stellen. Und dann heißt es noch weiter, denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr, wodurch? Durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Also auch hier geht es um die Frage, tun wir Gutes oder Böses? Das ist in all diesen Stellen immer das Prinzip, wir tun das Gute und nicht das Böse.
Natürlich würden wir ihm zustimmen, dass Irren menschlich ist und dass ein Staat auch irren kann und auch Gebote aufrichten kann, die erstmal vielleicht nicht besonders sinnvoll sind oder wo man das anders sehen könnte. Aber es geht doch immer noch um die Frage, ob es gut oder böse ist. Fahren wir 80, obwohl 50 geboten ist? Machen wir das?
Nein, das machen wir nicht. Wir fahren keine 80, wir halten uns an die 50, auch wenn der Staat vielleicht geirrt haben mag, als er dort meinte, 50 sei eine gute Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil es hier nicht darum geht, ob wir etwas Gutes oder Böses tun. 50 oder 80 zu fahren, ist keine moralische Wertung. Es ist nicht böse, 50 zu fahren. Die Frage ist nicht, widersetzen wir uns dem Staat, weil er sich irrt. Die Frage ist, widersetzen wir uns dem Staat, weil er etwas Böses verlangt.
Hier ist gerade wichtig, im Zusammenhang mit dem Ausdruck menschliche Einrichtung, man kann bei den heutigen Verordnungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Corona anderer Ansicht sein und würde das menschlich anders einordnen und anders gewichten. Und man würde andere Maßnahmen bevorzugen und gewisse, die gemacht werden, als unwirksam erklären. Aber wir sind nicht die Regierung, sondern die Regierung ist die Regierung. Und sie entscheidet, wir können nicht plötzlich die Verhältnisse umkehren und wir müssen also auch das menschlich Entschiedene akzeptieren.
Ja, wir müssen akzeptieren, dass die Regierung entschieden hat, was sie entschieden hat. Wir können das ja auch nicht ändern, das ist nun mal so. Aber heißt das, dass wir das, was sie entschieden hat, als gut und als unseren Handlungsmaßstab akzeptieren müssen?
Ja, das kommt immer drauf an. Das heißt, wir müssen das prüfen. Ist es gut oder ist es böse? Weil wenn wir einfach alles akzeptieren und alles mitmachen, was der Staat gebieten könnte, was zum Beispiel böse ist, dann sündigen wir. Dann wird Widerstand eigentlich zur Pflicht für einen Christen.
Genau. Wir können uns also nicht einfach darauf zurückziehen, zu sagen, der Staat hat das entschieden und dann ist das so und das akzeptiere ich, sondern wir müssen selbst auch eine Beurteilung vornehmen. Ne, weil wir uns ja auch vor Gott verantworten müssen für das, was wir tun, ob wir dem Staat gehorchen oder nicht, in guten oder in bösen Dingen.
Wenn der Punkt nicht beachtet, dann ist eigentlich die Destabilisierung des Staates vorbereitet. Denn Anarchie bedeutet, jeder macht das, was in seinen Augen richtig ist. Und das geht eben nicht. Und darum hat Gott die Regierung eingesetzt, damit keine Anarchie entstehen kann. Und eine schlechte Regierung ist immer noch besser als Anarchie. Anarchie ist das absolut Schrecklichste, die völlige Mutwilligkeit des Individuums in der Gesellschaft.
Ja, richtig, Anarchie ist schlimm. Es soll keine Anarchie geben, es soll nicht jeder tun, was gut ist in seinen Augen. Wir sollen tun, was gut ist in Gottes Augen. Und dafür wurde der Staat eingesetzt, nicht um einfach jedem die Möglichkeit zu nehmen, selbst zu beurteilen, sondern eben um Böses zu bestrafen, Gutes zu belohnen. Aber ist denn Widerstand, Ungehorsam gegen den Staat, immer gleich Destabilisierung des Staates und Förderung der Anarchie? Wir hatten den Punkt eben schon.
Nein, wir glauben eben, wenn man sich für das Gute einsetzt und dem Bösen widersteht, dann stärkt man die Gerechtigkeit in einem Staat. Wie gesagt, Sprüche 16, Vers 12, ein Greuel ist für Könige gottloses Tun, denn durch Gerechtigkeit steht ein Thron fest.
Ja, und wenn das Unrecht vom Staat ausgehen sollte, dann ist es der Staat, der destabilisiert. Und Widerstand dagegen ist eben nicht Förderung der Anarchie, sondern Förderung eines gerechteren, besseren Staates. Dass auch der Staat nicht tut, was einfach gut ist in seinen Augen, sondern dass er wieder tut, was gut ist in Gottes Augen. Ja, das ist ja das Ziel.
Also die Alternative zur Tyrannei ist für uns jetzt nicht Anarchie, sondern dass wir uns eine gerechte Regierung wünschen.
Genau. Und ich glaube für jeden Christen. Ich habe noch keinen Christen kennengelernt, der sagt, ich wünsche mir Anarchie. Ja, von daher ist das hier ein Strohmann, den Dr. Levy bekämpft. Etwas, was ihm eigentlich gar keiner fordert. Soweit hat Dr. Levy eigentlich jetzt erstmal allgemein gesprochen zur Unterordnung unter den Staat. Und jetzt im Folgenden geht er also konkret auf die Frage des Winkverbots ein. Hören wir mal, was er dazu zu sagen hat.
Das Neue Testament ruft uns auf zum gemeinsamen Singen in der Gemeinde und auch darüber hinaus. Oft in Epheser 5, Vers 19, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Und auch in Kolosser 4 wird dieser Aufruf wiederholt. Und nun haben wir aber eine staatliche Einschränkung bezüglich des Singens.
Zum einen kann man festhalten, es ist erfreulich, Dr. Levy erkennt auch an, dass die Schrift Gebote enthält, dass wir singen sollen. Er nennt zwei Stellen aus dem Neuen Testament, Epheser 5, Vers 19 und Kolosser 3, Vers 16 meint er. Das heißt, das sieht er offensichtlich auch, die Schrift fordert uns tatsächlich zum Singen auf. Wir haben Gebote, dass wir singen sollen.
Ja, nun sagt er, dass wir staatliche Einschränkungen haben bezüglich des Singens. Das verwundert doch sehr, weil wir hier nicht bloß einfach von Einschränkungen sprechen, sondern tatsächlich von einem monatelangen Verbot. Also gemeinsames Gemeindegesang ist tatsächlich verboten in unserem Land.
Ja, mehr als nur eine Einschränkung. Ja. Hören wir mal weiter.
Dann kann man behaupten, ja, wir haben eine klare Beschränkung des Gehorsams gegenüber dem Staat gemäß Apostelgeschichte 5, 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also wenn Gott sagt singen, dann darf der Staat singen nicht verbieten. Und das ist ein absoluter Fehlschluss.
Okay, also Dr. Levy sieht das Gebot in Apostelgeschichte 5, dass man Gott mehr gehorchen muss als Menschen. Wir würden sagen, die Stellen, die wir gerade schon behandelt haben, Römer 13, 1. Petrus 2 und so weiter, enthalten auch schon klare Einschränkungen. Aber häufig kommt das, dass man gleich zur Apostelgeschichte 5 springt. Nun sagt er aber zu sagen, also wenn Gott sagt singen, dann darf der Staat das Singen nicht verbieten. Das sei ein absoluter Fehlschluss. Sehr starke Worte von Dr. Levy. Ja, also es ist vollkommen falsch. Ein absoluter Fehlschluss. Jetzt würden wir sicherlich erwarten, dass eine starke Begründung kommt, warum das völlig falsch ist, so zu argumentieren.
Ja, dann sind wir gespannt.
Ja, wenn wir mal, was die Begründung ist.
Apostelgeschichte 5 besagt, dass wenn der Staat, in diesem Fall war es ein Verbot der Evangelisation, wenn der Staat etwas verlangt, was eine Sünde ist, dann hat man das Recht, in diesem einen Punkt eben nicht zu gehorchen. Denn der Staat darf uns nicht zwingen, zu sündigen gegen Gott. Aber bei dem momentanen Verbot zum Singen in der Gemeinde geht es nicht darum, dass wir dadurch sündigen.
Ja, und das ist schon eine sehr, sehr gewagte These, denn Dr. Levy sagt hier, dass nicht zu singen auf jeden Fall keine Sünde ist und dass ein Christ kein schlechtes Gewissen haben muss, dass die Gemeinden ganz beruhigt jetzt über Monate hinweg nicht singen brauchen, weil es ist keine Sünde, dass sie dem Herrn jetzt über eine lange Zeit hinweg nicht singen, ihn nicht preisen durch den Gesang.
Ja, und interessanterweise, obwohl das ja eine starke Aussage ist, begründet er sie überhaupt nicht. Ja, er stellt es hier einfach nur fest. Er behauptet einfach, hierbei ginge es nicht darum zu sündigen. Aber ist das denn richtig? Was ist denn Sünde? Sünde ist, wenn wir uns nicht an Gottes Gebote halten. Gott hat etwas geboten, wir tun es nicht, das ist grundsätzlich Sünde.
Und das Erstaunliche ist, dass er ein paar Minuten zuvor ja gerade gesagt hat, dass das Neue Testament uns dazu aufruft, zum Herrn zu singen. Das heißt, er räumt doch durchaus ein, dass es sich hier um ein Gebot des Herrn handelt.
Ganz genau. Also wenn wir nochmal auf Apostelgeschichte 5 schauen, wie war es dort? Gott gebietet, du sollst evangelisieren. Der Staat sagt, du sollst nicht. Wir gehorchen Gott mehr als Menschen. Wie ist es in unserer Situation? Gott sagt, du sollst singen. Dr. Levy hat das selbst festgestellt, hat selbst die Stellen genannt. Gott sagt, du sollst singen. Der Staat sagt, du sollst nicht singen. Wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. Es ist genau die gleiche Situation wie in Apostelgeschichte 5. Und von daher wundert es schon sehr, dass Dr. Levy hier, ohne eine Begründung zu nennen, einfach sagt, es sei etwas völlig anderes. Es ginge hier nicht um Sündigen. Und aus meiner Sicht ist das genau die gleiche Situation. Ein Gebot Gottes steht einem widersprechenden Gebot des Staates entgegen. Und die Reaktion des Christen sollte grundsätzlich sein, Gott mehr zu gehorchen als Menschen.
Jetzt könnte jemand sagen, aber trotzdem wird hier aufgerufen zum Singen in Epheser 5 und dieses Gebot steht über dem momentanen Verbot. Auch wieder ein Irrtum. Es gibt eine Hierarchie in den Geboten.
Okay, also es sei auch ein Irrtum, wenn man nun sagt, wir haben das Gebot Gottes zu singen und das würde über dem momentanen Verbot stehen. Gut, wir würden denken, das ist eigentlich so, aber er sagt, es sei ein Irrtum und er begründet das, damit es eine Hierarchie in den Geboten gibt. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an, aber ich würde gerne darauf hinweisen, jetzt mal bitte genau darauf achten, welche Gebote Gottes denn Dr. Liebe jetzt gegenüberstellt. Also wenn er sagt, es gibt eine Hierarchie in den Geboten, dann müssen wir schauen, okay, welches Gebot steht hier welchem Gebot gegenüber? Und bisher ging es die ganze Zeit um das Gebot zu singen auf der einen Seite und auf der anderen Seite um das Gebot, sich dem Staat unterzuordnen. Das heißt, die Frage müsste jetzt sein, steht das Gebot des Singens über dem des sich Unterordnens dem Staat oder andersrum? Aber lass uns mal genau darauf achten, ob Dr. Liebe im Weiteren eigentlich immer noch diese beiden Gebote gegenüberstellt oder ob es da vielleicht zu einer Änderung plötzlich kommt. Hören wir mal weiter.
Zum Beispiel das Sabbatgebot und dem Gesetz war so wichtig und so wesentlich. Der Sabbat war das Zeichen des Bundes von Gott mit Israel. 2. Mose 31. Und trotzdem machte Herr Jesus klar, dass das Gebot, Leben zu retten, höher steht als das Sabbatgebot. Und darum erklärte Herr Jesus in Matthäus 12, dass eben David als Nichtpriester und die Seinen Schaubrote essen durften. Es gab ein klares Gebot, Schaubrote dürfen nur von Priestern gegessen werden. Und trotzdem gab der Hohepriester die Schaubrote David, weil sie Hunger litten. Also war das Gebot, Leben zu erhalten, höher als das Verbot, Schaubrote zu essen. Und der Herr Jesus macht in den Evangelien deutlich, dass das Gebot, Leben zu retten und zu erhalten und weiterzuführen, höher ist als das Sabbatgebot.
Also, erste Frage, geht es jetzt noch um das Gebot, sich dem Staat unterzuordnen?
Nein, plötzlich führt er ein ganz anderes Gebot an Und zwar das Gebot, das Leben zu erhalten oder nicht zu töten oder das Leben halt zu bewahren von Menschen. Hier geht es plötzlich nicht mehr einfach darum, der Staat hat etwas geboten, sondern jetzt geht es um ein Gebot Gottes gegen ein anderes Gebot.
Ja, Dr. Libby setzt diese beiden Dinge jetzt einfach gleich. Er sagt, dem Staat zu gehorchen bedeutet, Leben zu retten. Und das mag das sein, was der Staat sagt, dass wir Leben retten wollen. Aber trotzdem geht es jetzt hier um ein anderes Gebot. Und wenn es wirklich darum geht, das Gebot Leben zu retten, nun dann müssen wir nicht mehr prüfen, müssen wir uns dem Staat unterordnen, sondern wir müssen dann prüfen, liegt denn die Voraussetzungen für dieses Gebot vor? Also retten wir tatsächlich Leben, wenn wir diese Maßnahmen einhalten? Das müsste dann gezeigt werden. Man darf diese Dinge nicht einfach vermischen und so tun, als wäre Unterordnung oder den Staat einfach das Gleiche wie Leben zu retten. Das müsste dann geprüft werden. Ja, wenn Jesus sagt, dass du ein Gebot verletzen darfst, wenn du Leben rettest, ja, dann müssen wir prüfen, retten wir denn Leben, wenn wir das Gebot zu singen verletzen.
Aber laut Dr. Libby dürfen wir das ja gar nicht wirklich prüfen in der Hinsicht, dass wir das frei entscheiden, sondern wir müssen uns einfach den Anordnungen des Staates beugen. Das heißt, wenn der Staat sagt, ihr tötet, wenn ihr das tut, dann müssen wir uns auf jeden Fall beugen und dann auch auf das Singen verzichten.
Ja. Und damit hat der Staat absolute Macht. Er kann quasi gebieten, was immer er will. Er muss nur sagen, die Begründung ist, Leben zu retten. Und ob das wirklich Leben retten ist oder nicht, die Beurteilung steht euch nicht zu. Das macht die Regierung. Ihr habt das zu akzeptieren. Und damit müssen wir uns letztlich allem unterordnen, was der Staat sagt, haben keine Möglichkeit, irgendwas anders zu beurteilen, solange er sagt, es geht um das Leben retten.
Geht es überhaupt darum, Leben zu retten? Nun führt Dr. Libby ja einige Stellen an, um eben zu belegen, dass es unter gewissen Umständen durchaus recht sein kann, ein Gebot Gottes zu brechen, wenn dadurch das Leben bewahrt oder gar gerettet wird. Was ist davon zu halten?
Ja, das erste Beispiel, was er nennt, ist ja direkt aus Matthäus 12, was dort geschildert wird, dass nämlich die Jünger Hunger hatten und deswegen am Sabbat von den Feldern nahmen und aßen. Und jetzt ist die Frage schon, geht es hier tatsächlich darum, Leben zu retten? Weil die Bibel sagt uns jedenfalls nicht, dass die Jünger kurz davor waren zu verhungern. Und der Sabbat war am Abend vorbei, das heißt, sie hätten vielleicht ein paar Stunden warten müssen. Ich glaube nicht, dass die Jünger jetzt so viele Tage oder Wochen nichts gegessen haben, dass sie sofort verhungert wären, hätten sie nicht noch ein paar Stunden gewartet auf den Sonnenuntergang. Deswegen ist schon die Frage, geht es wirklich darum, dass es hier um Leben und Tod ging bei den Jüngern? Oder hatten sie einfach nur Hunger? Jedenfalls sagt die Bibel nicht, dass sie gestorben wären, wenn sie nicht sofort gegessen hätten.
Ja, vielmehr geht es darum auch, dass Christus aufzeigt, dass die Pharisäer ihn zu Unrecht kritisieren, dass sie hier Menschengebote verlangen und dass Gott niemals geboten hätte, dass man das am Sabbat nicht tun dürfe.
Genau. Ja, wie so oft zeigt Jesus den Pharisäern auf, dass sie die Schrift nicht richtig verstehen, das Gebot nicht richtig verstehen. Und er erklärt ihnen, was das Sabbatgebot eigentlich ist. Und ganz erhellend ist es, wenn man die von Dr. Libby genannte Stelle einmal etwas weiter liest. Ich lese uns mal Matthäus 12, ab Vers 9, da heißt es: Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Und er sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und, wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun.
Also nach der Logik von Dr. Libby musste Christus hier am Sabbat tatsächlich das Gebot des Sabbats brechen, damit er heilen konnte. Also besteht hier tatsächlich ein Widerspruch? Ist es so, dass Christus hier den Sabbat, das Sabbatgebot brechen muss, damit er einen Menschen heilen kann oder gar retten kann, sein Leben retten kann?
Nee, eben nicht. Ja, Jesus sagt ja, es ist erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. An anderer Stelle sagt er, der Sabbat ist für den Menschen da. Also es ist kein Bruch des Sabbatgebotes, wenn man etwas Gutes tut. Und darüber hinaus hatte ja Dr. Levy gesagt, es geht hier darum, dass das Leben höher stehe als der Sabbat. Nun, jetzt geht es aber hier an der Stelle eben nicht nur darum, dass die Jünger es hungert und sie vielleicht oder auch nicht verhungert wären, sondern Jesus nennt ja auch noch andere Dinge. Er sagt, ein Schaf aus der Grube ziehen oder eine verdorrte Hand heilen. Also hier geht es nicht darum, dass das Leben über dem Sabbat steht, sondern es geht darum, dass man Gutes tun darf am Sabbat. Und übrigens, wenn man sagen würde, das Gebot des Lebens zu erretten, also das Leben steht über dem Sabbat, dann müsste Dr. Levy die Frage beantworten, warum denn auf eine Verletzung des Sabbatsgebots die Todesstrafe stand. Also offensichtlich hat Gott im Gesetz klar geregelt, dass das Menschenleben nicht einfach über dem Sabbat steht, sondern im Gegenteil. Der Sabbat geht vor. Wer den Sabbat verletzt, der soll tatsächlich getötet werden. Sein Leben ist also offensichtlich nicht über dem Sabbat.
Also halten wir das fest, wenn Jesus Christus am Sabbat heilt oder wenn wir ein Schaf oder sagen wir auch einen Menschen retten, dann geht das nicht gegen das Sabbatgebot, sondern es ist gerade recht, am Sabbat das Gute zu tun und zu retten und zu helfen.
Genau. Und wenn es tatsächlich nur darum ginge, Leben zu retten, wie Dr. Levy sagt, dann würde ja auch das zweite Beispiel, was Jesus als Begründung nennt, überhaupt nicht passen. Wir haben ja gelesen, Matthäus 12, Vers 3, er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die bei ihm waren hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, noch die bei ihm waren, sondern allein die Priester? Das ist das erste Beispiel, das würde vielleicht passen, man könnte sagen, ja, David und die Seinen wären hier möglicherweise verhungert. Aber das zweite Beispiel, was er nennt, passt nicht mehr, denn dort heißt es, oder habt ihr nicht in dem Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester in dem Tempel den Sabbat entheiligen und doch schuldlos sind? Also auch hier geht es auf jeden Fall nicht mehr um die Frage, darf ich Menschenleben retten? Die Frage wäre also, warum bringt Jesus denn auch dieses Beispiel? Und ich glaube eben, dass es Jesus nicht darum geht, zumindest nicht primär, aufzuzeigen, dass das Leben irgendwie über dem Sabbat stünde, sondern alle Beispiele, um die es geht. Es geht einmal um die Entheiligung, mögliche Entheiligung des Sabbats, und es geht um die mögliche Entheiligung des Tempels und heiliger dem Herrn geweihter Dinge. Und die Frage ist, ob das nicht eigentlich das ist, worum es Jesus in diesen Beispielen wirklich geht. Denn wenn wir mal weiterlesen, dann sagt Jesus direkt danach ab Vers 6, ich sage euch aber, Größeres als der Tempel ist hier. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Also Jesus' eigene Begründung ist nicht, das Leben steht doch höher als der Sabbat, sondern seine Begründung ist, hier ist Größeres als der Tempel und der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Also es geht in all den Beispielen um die Entheiligung des Sabbats oder die Entheiligung des Tempels. Und Jesus sagt, hier ist Größeres als der Tempel, hier ist der Herr des Sabbats. Er macht ihnen klar, dass sie nicht verstanden haben, was Gott, der Herr des Sabbats, der größer ist als der Tempel, was er ihnen wirklich gebietet im Sabbatgebot. Und sie sollten von ihm lernen und sollten nicht meinen, sie könnten ihn belehren. Es geht also eigentlich um die Heiligkeit Gottes, um Jesu Heiligkeit und um Jesu Größe und nicht um die Wichtigkeit des Menschenlebens.
Aber was ist dem Herrn auch heilig und was ist ihm lieber und angenehmer als Opfer? Barmherzigkeit. Also genau. Christus lehrt durchaus, dass der Sabbat eben nicht gebrochen wird, dadurch, dass wir Barmherzigkeit üben, ja. Sondern tatsächlich uns hingeben. Eine Sache, die Dr. Levy dabei aber tatsächlich noch übersieht, ist, dass als der Priester dem David die Schaubrote reichte, er nicht einfach sagte, oh, du wirst sterben, ich gebe dir dann die Schaubrote, sondern er hat zunächst gefragt, ja, wie sieht's bei euch aus? Das ist ja, er sagt, ich habe kein gewöhnliches Brot zur Hand, sondern nur heiliges Brot. Also haben sich deine Leute von Frauen enthalten? Und David antwortet dem Priester und sagte, ja, denn eine Frau ist uns seit gestern und vorgestern, als ich auszog, versagt gewesen. Und die Leiber der Leute sind heilig. Ja, das heißt, es wird ihnen das Brot nur gegeben, weil sie geheiligt waren. Das bedeutet, er hätte es ihnen nicht gegeben, wenn sie verunreinigt gewesen wären. Das heißt, das Argument zählt hier überhaupt nicht, greift hier überhaupt nicht, denn sie mussten ja eben geheiligt sein, damit er ihnen dieses heilige Brot gibt.
Und wenn nicht, hätte er sie wahrscheinlich im Zweifel verhungern lassen. Denn er wollte das Heilige nicht entheiligen, indem er es unheiligen Leibern gibt.
Ganz genau.
Ja.
Und bei dem Verbot des Singens geht es um eine Maßnahme, um eine Pandemie zurückzudrängen. Also das Ziel ist Leben retten. Und darum ist das höher als das Gebot des Singens in der Gemeinde. Und natürlich kann jemand sagen, ja, aber Corona ist gar nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung. Solche, die es erlebt haben, wie es schlimm sein kann, die würden da anders reagieren, wenn sie mal richtigen Erstickungshusten erlebt haben. Es ist furchtbar. Aber es ist eine menschliche Einschätzung und die müssen nicht wir machen, sondern der Staat. Und das müssen wir anerkennen.
Also wiederum sagt er einfach, man müsse einfach anerkennen, was der Staat sagt. Und wenn der Staat sagt, singen ist tödlich, ihr bringt Menschen um durch das Singen, dann haben wir einfach zu gehorchen, weil unsere subjektive Meinung ist da überhaupt nicht interessant, sondern wir müssen uns einfach verlassen auf das, was der Staat sagt. Und wenn er sagt, für ein Jahr lang singt ihr nicht und vielleicht noch ein zweites Jahr und wie auch immer, dann haben wir uns dran zu halten.
Oder ihr singt einfach nie wieder. Denn die Frage ist ja auch, gab es vor dieser Pandemie, gab es da vielleicht auch schon Krankheiten, die man hätte übertragen können durch Singen, an denen vielleicht auch der ein oder andere schwer hätte erkranken können, sogar sterben können? Ich denke schon. Also mit der Begründung könnte man Singen eigentlich auch generell verbieten.
Sicher. Und wir hatten in der Vergangenheit auch schon wirklich schwere Grippewellen in Deutschland. Und wir könnten sagen, zu Herbst, zu Winter singen wir einfach nicht mehr, weil die Aerosolen sich verbreiten können. Und dann könnte ja theoretisch eine vorerkrankte oder alte Schwester in der Gemeinde sterben, weil wir gesungen haben. Wusste Gott das etwa nicht, als er dieses Gebot gegeben hat?
Ja, offensichtlich war ihm das Singen wichtiger, als um jeden Preis keine Menschen zu gefährden. Aber wenn also jetzt Dr. Liebig das Singverbot ja vergleicht und begründet mit den Beispielen, die wir vorhin gehört haben, aus Matthäus 12, dann müssen wir uns ja auch fragen, erfüllt denn das Singverbot die Kriterien, wie wir sie in diesen Beispielen sehen? Also was zeichnet eigentlich die Beispiele, die wir in Matthäus 12 gesehen haben, was zeichnet die aus? Nun, zum einen haben wir tatsächlich eine konkrete und gegenwärtige Not. Das heißt, David und seine Männer hungerte tatsächlich, die Jünger hungerte tatsächlich, also da war tatsächlich eine Not gegeben. Ist das beim Singverbot einfach auch so?
Also wir haben ja diverse Maßnahmen, die Gemeinden ja auch zum größten Teil einhalten, also zum Beispiel den Abstand, zum Beispiel die Masken, zum Beispiel das Lüften und das nur in eine Richtung singen. Und darüber hinaus wissen wir mittlerweile, dass es eine Überlebensquote gibt von 99%, glaube ich. Ist das Grund genug zu sagen, Gesangsverbot muss auf jeden Fall sein, denn wir stehen in der Gefahr, dass wir Menschen töten durch unser Singen?
Genau, wenn man so argumentiert, dann müsste man letztlich auch sagen, wir dürfen nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir einen Unfall verursachen und jemanden schwer verletzen oder jemand vielleicht sogar stirbt. Die Frage ist, ne, ist diese Not tatsächlich so konkret, so gegenwärtig, wie das in den Beispielen war? Dass sie konkret Hunger litten, vielleicht gestorben wären? Die Frage muss man sicherlich, ja, muss man zumindest bezweifeln, ob das so ist.
Haben wir denn überhaupt irgendeinen Beleg, dass jemals jemand durch das Singen angesteckt wurde und darum gestorben ist? Hat man davon was gehört?
Nicht, dass ich wüsste. Ja, das heißt, wir müssten schauen, wenn also sowieso Leute, die krank sind, ja gar nicht in den Gottesdienst kommen dürfen, weil sie unter Quarantäne stehen, Dann müsste also erstmal ist ein Kranker, gut, vielleicht ist er unerkrankt, symptomlos krank, der müsste dann also erstmal im Gottesdienst sein. Und dann müsste er, obwohl alle in dieselbe Richtung singen und 1,5 Meter, 2 Meter Abstand haben, obwohl alle Maske tragen müssen, obwohl ständig gelüftet wird, müsste es ihm trotzdem gelingen, jemanden anzustecken. Und der müsste dann auch noch daran sterben. Du hast gerade schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist relativ gering. Das heißt, ob man hier wirklich von so einer konkreten und gegenwärtigen Gefahr sprechen kann, so einer Not sprechen kann, ist schon mal höchst zweifelhaft. Was halten diese Beispiele in Matthäus 12 noch aus? Nun, die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, die sind tatsächlich geeignet, die Not sofort wirksam zu beenden. Man hat Hunger, man isst etwas. Damit ist der Hunger besiegt, damit ist die Not vorbei. Dann wäre die Frage, ist das beim Singverbot auch so? Sind die Maßnahmen auch geeignet, sofort zu verhindern, dass irgendjemand daran sterben könnte?
Tatsächlich müsste Dr. Levy so konsequent sein, dass er sagt, ja, Gott hat zwar ein Versammlungsgebot gegeben in der Heiligen Schrift, im Hebräerbrief finden wir das, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen sollen, aber da wir niemanden umbringen wollen und die Wahrscheinlichkeit, wenn sie auch nur gering ist, besteht, dass wenn wir zusammenkommen, dass sich jemand anstecken könnte, dann versammeln wir uns lieber gar nicht. Weil dann steht ja das Gebot, jemanden möglichst auf jeden Fall nicht Schaden zuzufügen, höher als das Gebot zusammenzukommen. Eigentlich müsste man konsequent sein und sowohl auf das Singen als auch auf die gesamte Versammlung zu verzichten, ja, oder?
Das wären dann auf jeden Fall wirksame Maßnahmen. Ne? Ob das Singverbot an sich eine wirksame Maßnahme ist, das müsste auch erstmal belegt werden. Und wie du schon sagtest, dann müsste man zeigen, wie viele Erkrankungen, wie viele Todesfälle gab es aufgrund von Gemeindegesang. Und dann könnte man vielleicht prüfen, das Verbot des Gemeindegesangs tatsächlich eine wirksame Maßnahme wäre, um Corona-Tode zu verhindern.
Ja, was Dr. Liebe hier auch noch macht, ist, dass er tatsächlich diese ganze Sache ja emotionalisiert. Er sagt im Grunde ja, wenn man das erlebt hat und wenn man schon mal diesen Husten hatte und denken wir mal an wirklich tragische Fälle. Ich meine, also das sind ja wirklich schreckliche Tode, die Menschen sterben. Also das Letzte, was sie sehen, ist ihre Atemmaske und all diese ganzen Geräte, die dort sind und die Verwandten dürfen nicht ins Krankenhaus kommen. Das ist ja durchaus etwas, was wir tatsächlich auch stark kritisieren. Wir sagen, die sterben unter wirklich unmenschlichen Umständen und dürfen nicht einmal die Hand ihres Geliebten irgendwie halten, wenn sie sterben. Das ist ja durchaus etwas Schreckliches. Aber kann man jetzt, da es Menschen so gestorben sind an dieser Krankheit, argumentieren, dass darum jetzt niemand mehr singen darf in der Gemeinde?
Genau, die Frage ist ja nicht, wenn wir nach der Gefährlichkeit fragen, ist, ja, darum ging es ja, ne, wie man das einschätzt. Ja, Dr. Levy sagte, einige könnten hier sagen, so schlimm ist das nicht. Nun, die Frage ist nicht so sehr, ob es im Einzelfall schlimm sein kann. Das kann es. Und soweit ich weiß, ist Dr. Levy auch erkrankt gewesen und auch schwer erkrankt. Wahrscheinlich spricht er deswegen auch über seine Erfahrungen. Aber so beurteilen wir nie Gefahrenlagen. Es gibt immer schlimme Einzelfälle. Das ist aber auch beim Autofahren so. Jemand kann auf furchtbare, wirklich furchtbare Weise bei einem Autounfall sterben. Unter Schlimmschmerzen und so weiter. Trotzdem verbieten wir nicht das Autofahren, weil wir nicht darauf schauen können, kann es schlimme, tragische Einzelfälle geben, sondern wir schauen auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt. Wie viele Menschen werden daran sterben und nicht einfach nur werden einzelne Menschen daran schwer leiden oder unter schlimmen Umständen sterben. So schätzen wir als Gesellschaft nie Gefahren ein, weil dann müssten wir letztlich so ziemlich alles verbieten, weil bei allem, was du tust, kann kaum ausgeschlossen werden, dass irgendeiner darunter vielleicht schwer leiden muss oder schwer stirbt.
Tatsächlich ist es sogar so, dass der Staat eigentlich bisher nie wirklich eingreift und Menschen dazu zwingt, was Gefährliches zu tun. Also wir haben Extremsportler, wir haben Leute, die also wirklich im Übermaß Alkohol konsumieren und so weiter. Und nie greift der Staat ein und sagt, du darfst das nicht, du darfst nicht dein Leben gefährden.
Genau. Ja, die Aufgabe des Staates, übrigens auch nach der Bibel, ist es nicht einfach, jedes Risiko von uns fernzuhalten, sondern es gibt eine Eigenverantwortung und Menschen können selbst entscheiden, welches Risiko sie eingehen wollen oder nicht. Nun, einen dritten Punkt, den man vielleicht noch schauen muss, wenn man jetzt guckt, ob das denn eigentlich, dieses Singverbot zu den genannten Beispielen passt. ist in den genannten Beispielen war es immer so, dass die Betroffenen sich tatsächlich selbst geholfen haben. Das heißt, die Jünger haben selbst die Ähren gepflückt. Der Priester hat seine Schaubrote gegeben. Aber nie kam der Staat und hat jemanden gezwungen, das zu tun. Ja, das ist genau dieses Interessante, dass Dr. Libby einfach so vom Gehorsam gegenüber dem Staat, worum es ja eigentlich mal ging, einfach gewechselt ist zum Gebot des Lebensrettens. Und auch hier blendet er völlig aus, dass ja nicht jemand selbst vielleicht sein Leben rettet oder selbst entscheidet, ich rette das Leben eines anderen, sondern dass der Staat kommt und zwingt, das zu tun. Das heißt, wenn die Jünger doch der Meinung gewesen wären, ich darf jetzt nicht pflücken, weil ich das Sabbatgebot breche und es hätte ihr Gewissen belastet, hätte dann der Staat kommen dürfen und sie zwingen dürfen zu pflücken? Nun, ich denke nicht, aber das ist ja genau die Situation, die wir haben. Und natürlich glauben auch wir, dass Barmherzigkeit wichtig ist, dass man Gutes tun darf und soll. Das heißt, wenn wir tatsächlich krank sind, dann gehen wir natürlich nicht in den Gottesdienst und stecken nicht Leute an. Wenn wir wissen, wenn ich jetzt singe, dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Bruder stirbt oder dass ich sterbe. Ja, selbstverständlich haben wir dann kein Problem, wenn dann jemand nicht mitsingt oder wir das vielleicht sogar auf das Singen komplett verzichten. Aber dann muss es tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit geben. Und wir können nicht einfach, weil möglicherweise irgendein Restrisiko verbleibt, einfach entscheiden, wir tun die Gebote Gottes nicht mehr.
Und wir reden hier zumal auch nicht von mal einem Sonntag oder zwei oder einen Monat, sondern wir reden hier über Monate, wenn nicht sogar Jahre.
Genau. Einen weiteren Punkt würde ich gerne noch ansprechen bei dem, was Dr. Libby gerade gesagt hat. Denn er hat gesagt, dass also die Gefährlichkeit dieser Pandemie, wie er es nennt, sei eine persönliche Einschätzung. Und an einer anderen Stelle nochmal eine menschliche Einschätzung, die aber nicht wir machen müssen, sondern der Staat. Und das verwundert doch etwas, denn das klingt fast so, als ob Dr. Libby nicht daran glaube, dass es eine objektive Wahrheit gibt, sondern dass man die Wahrheit halt menschlich einschätzen muss, so oder so. Nun, selbstverständlich glauben wir, dass es einen Erkenntnisprozess gibt, ja, dass Menschen vielleicht am Anfang noch nicht so viel wussten, jetzt mehr wissen. Aber doch geht es hier ja um eine objektive Wahrheit und nicht einfach nur um eine persönliche menschliche Einschätzung, die man nun mal so oder so machen kann. Die Frage ist also, was ist wahr und was ist unwahr? Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist die objektive Wahrheit, so gut wir das bisher wissen, aber ich glaube, wir wissen das schon relativ gut. Was ist die objektive Wahrheit bezüglich der Gefährlichkeit dieser Erkrankung? Auch, was ist die objektive Wahrheit bezüglich der Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen? Denn diese Sachen lassen sich relativ objektiv schon beurteilen und es geht nicht einfach nur um eine persönliche menschliche Einschätzung. Weil sonst könnte der Staat ja theoretisch irgendeine Lüge erfinden, die überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und er sagt, das ist nun mal meine Einschätzung der Wahrheit und die habt ihr zu akzeptieren. Und wir müssten sogar bereit sein, Gebote zu brechen, wegen dieser persönlichen, menschlichen Einschätzung des Staates. Nein, selbstverständlich gibt es eine objektive Wahrheit und es ist unsere Pflicht, diese auch zu erforschen und nicht einfach irgendjemandem blind zu vertrauen. Wir haben ja das Beispiel von Daniel, wo König Darius das Beten verbietet und Daniel widersetzt sich sofort, sogar öffentlich. Nun, wenn Darius gesagt hätte, wir dürfen nicht beten, weil es einem guten Zweck dient, weil wir vielleicht Menschenleben damit retten, hätte dann Daniel sich unterordnen müssen, weil er das halt, diese Einschätzung des Staates halt so akzeptieren muss? Oder hätte er prüfen dürfen, ist das wirklich wahr oder nicht? Und hätte sie nicht doch widersetzen müssen? Na, die Konsequenz, nämlich aus Dr. Libys Argumentation, ist, dass wir letztlich alles tun müssen und alles glauben müssen, was der Staat sagt, solange er nur sagt, er tut es zu einem hohen, guten Zweck. Denn das dürfen wir nicht hinterfragen. Das ist seine Einschätzung der Wahrheit.
Aber man kann nur einmal einsetzen anstatt Corona, Ebola. Dann hätte man plötzlich kein Problem mit solchen Geboten wie Singverbot. Wenn 7 von 10 Menschen sterben, dann wird plötzlich klar, ja natürlich kann der Staat so und so einschränken. Aber weil es eben nicht so schlimm ist wie Ebola, kommen verschiedene Ansichten und Bewertungen zum Tragen. Aber um keine Anarchie zu ermöglichen, muss man festhalten, der Staat hat hier das letzte Wort und nicht wir. Sonst hätten wir uns schon früher selber um das Kanzleramt bemühen sollen.
Also eigentlich bringt Dr. Liby hier ein Argument, was gegen seine Position spricht. Denn er sagt ja, wenn wir etwas hätten, was viel gefährlicher wäre, wie zum Beispiel Ebola, dann hätten wir kein Problem mit einem Verbot. Nun, die Frage ist, ob das stimmt, aber allein diese Aussage schon macht ja klar, dass es offensichtlich akzeptabel, verständlich ist, dass wir jetzt ein Problem haben mit diesem Singverbot, weil es eben ungerechtfertigt erscheint. Mag es bei Ebola vielleicht gerechtfertigt erscheinen, jetzt aber nicht. Aber selbst wenn es Ebola wäre, wären wir der Meinung, dass der Staat dann natürlich so und so gebieten darf?
Also wir sind der Meinung, dass der Staat durchaus diverse Einschränkungen geben darf, auch im Leben eines jeden Bürgers. Aber was der Staat niemals tun darf, ist, dass er eingreift in die Gebote Gottes. Und das Gebot zu singen gehört zu der Ausübung unserer Religionsfreiheit. Es gehört zu einem festen Bestandteil unserer Gottesdienste. Und der Staat hat unter keinen Umständen jemals das Recht zu verbieten, dem Herrn zu singen.
Ja. Wir glauben, dass die Bibel lehrt, dass Christus verschiedene Herrschaftsbereiche gegeben hat. Der Staat hat einen Bereich, in dem er von Gott legitimiert handeln darf. Dieser Bereich ist in der Bibel tatsächlich ziemlich eng und klein umschrieben, nämlich die Böses tun zu bestrafen, die Gutes tun zu belohnen. Aber Gott hat dem Staat nirgends das Recht gegeben, in den Gottesdienst einzugreifen oder zu behaupten, Singen sei böse und müsse verboten werden, weil es gefährlich ist, obwohl Gott das Singen gebietet.
Grundsatz, dass ein Gebot höher bewertet werden kann als ein anderes Gebot, ist ein sehr wichtiger Grundsatz. Ich habe die Bibelstellen oben angegeben. 3. Mose 24, 8, 9 macht klar, Schaubrote dürfen nur von den Priestern gegessen werden. Und trotzdem, nach Matthäus 12, Vers 3 und 1. Samuel 21, durfte David im Hungerfall ausnahmsweise diese Brote essen. Und der Sabbat war ein ganz hohes Gebot. Und trotzdem erklärte Jesus in Matthäus 12, 5, dass Priester jeden Sabbat das Sabbatgebot brechen dürfen, indem sie nämlich Opfer bringen. Weil der Priesterdienst mit Opfer bringen höher steht als der Sabbat. Dazu 4. Mose 28, 9 und 10. Und jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt noch. Bei diesen Überhöhungen von Geboten muss man beachten, dass das ausgeschaltete Gebot nicht ein moralisches Gebot ist. Also das heißt, Brot essen ist ja nicht an sich etwas Böses. Und da geht es also darum, dass Brot gegessen werden durfte von David, da wo es eigentlich nur Brot war für die Priester. Aber es geht nicht darum, dass zum Beispiel Mord plötzlich möglich ist, wegen eines höheren Gebotes, oder Lügen, oder Unzucht. Also man kann das ja nicht missbrauchen, indem man sagt, ja, da gibt es ein höheres Gebot und dann darf man sündigen. Nein, es sind hier immer Dinge, die in sich nicht eine moralische Sünde sind, die hier ausgeschaltet werden. Singen ist nicht an sich etwas moralisch Böses. Und darum kann eben das Gebot von Singen überhöht werden durch das Gebot, Leben zu retten.
Also Dr. Liby sagt, wenn wir Gebote überhöhen, dann müssen wir darauf achten, dass es sich nicht um ein moralisches Gebot handelt. Nun, das, die erste Frage, die sich stellt, ist, er hat ja selbst als Beispiel genannt für ein Gebot, ja, das überhöht werden kann durch andere Gebote, das Sabbatgebot. Jetzt sagt er aber, es darf sich nicht um ein moralisches Gebot handeln. Nun, das Sabbatgebot findet sich in den 10 Geboten und die 10 Gebote sind das klassische Moralgesetz. Also der Sabbat ist ja gerade ein moralisches Gebot. Deswegen verwundert es jetzt, dass er plötzlich sagt, moralische Gebote dürften hier aber nicht überhöht werden.
Zudem bringt er noch das Beispiel mit dem Brotessen von David und sagt, dass Brotessen an sich ja nichts mit Sünde zu tun hat. Er übersieht dabei aber etwas.
Ja, es geht ja nicht um die Frage, ob Brotessen Sünde ist, sondern ob Schaubrotessen Sünde ist. Und das ist sehr wohl Sünde grundsätzlich. Das heißt, wir können nicht einfach so tun, als sei Schaubrotessen doch eigentlich nur Brotessen. Genau das Gleiche macht er dann ja auch mit dem Singen. Wo er sagt, ja, nicht zu singen, das ist ja an sich nichts Böses. Ja, das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist Gott nicht zu singen etwas Böses? So wie du auch sagen könntest, sich nicht zu versammeln ist an sich nichts Böses. Ja, aber sich nicht zum Gottesdienst zu versammeln, ist ja wohl etwas Böses. Also man kann nicht einfach hier so reduzieren und den Zusammenhang ausschalten.
Ja, also er sagt wörtlich, singen ist nicht an sich etwas moralisch Böses. Er meinte natürlich, nicht zu singen ist an sich nichts moralisch Böses. Und darum kann eben das Gebot vom Singen überhöht werden durch das Gebot, Leben zu retten. Er räumt also noch einmal ein, dass es sich beim Singen für den Herrn um ein Gebot handelt. Und er sagt, es ist nicht Sünde, das einfach zu unterlassen.
Genau. Mit der Begründung, nicht singen an sich sei keine Sünde. Aber der Unterschied ist ja gerade, dass Gott nicht gebietet, dass wir an sich singen, irgendwelche weltlichen Lieder oder sowas. Deswegen ist es keine Sünde, nicht zu singen. Aber er gebietet ausdrücklich, dass wir ihm singen. Und das nicht zu tun, wäre dann sehr wohl eine Sünde.
Ich denke, jeder Pastor würde mal anfragen, wenn er ein Gemeindeglied hätte in seiner Gemeinde, das einfach sagt, es will nicht mitsingen, generell. Weil es sagt, es ist ja nicht Sünde, wenn ich das unterlasse. Ja? Und wie weit möchte er gehen? Würden wir nicht alle zustimmen, dass nicht die Bibel zu lesen, dass das Sünde wäre? Nicht zu beten, dass das Sünde wäre? Warum machen wir beim Singen plötzlich einen Unterschied und sagen, das zu unterlassen, das kann keinesfalls Sünde sein? Nein, es ist Sünde, weil der Herr es geboten hat. So, und jetzt kommt nochmal was ganz Entscheidendes, was eigentlich ja wirklich aufzeigt, wie problematisch das auch ist, was Dr. Liebe hier vertritt. Denn er vertritt durch all das, was er jetzt gesagt hat, nicht nur die These, dass das Unterlassen des Singens keine Sünde ist. Er geht durch seine Argumentation noch weiter und lehrt im Grunde, dass wenn wir jetzt singen, dass wir sündigen erstens, weil wir dem Staat nicht gehorchen und sündigen zweitens, weil wir dadurch Gottes Gebot, Leben zu schützen, nicht gehorchen, also im Grunde töten. Dr. Liebe wirft also hier allen, die jetzt singen in dieser Zeit, vor, dass wir für Anarchie sind, dass wir dem Staat nicht gehorchen und dass wir gegen Gottes Gebote, das Leben zu bewahren, rebellieren.
Genau. Und vielleicht würde er das nicht ausdrücklich so sagen, aber das ist die logische Konsequenz seiner ganzen Argumentation.
Also alle Gemeinden, die jetzt singen zu dieser Zeit, sie sündigen.
So ist es. Jetzt kommt eigentlich ein Teil, wo er noch einmal über das israelische Militär spricht. Das finden wir jetzt nicht so interessant. Den Teil überspringen wir. Und wir hören uns an, was Dr. Liebe dazu zu sagen hat, was ein praktischer Hinweis ist, wie man denn nun konkret mit diesem Singverbot in den Gemeinden umgehen soll.
Ein praktischer Hinweis, wie man mit dem Nicht-Singen umgehen kann im Moment. Es ist so, dass wir das in der örtlichen Gemeinde so machen. Ein Bruder liest von einem vorgeschlagenen Lied die erste Strophe vor. Dann spielt das Klavier alle vorgeschlagenen Strophen. Und die Geschwister gehen mit dem Text innerlich mit, genau nachdem, wie es am Klavier gespielt wird. Und dadurch kann man effektiv innerlich singen, im Herzen, so wie das Epheser 5 ausdrücklich sagt. auch beim Lautsingen soll das eben ganz besonders etwas sein, was im Herzen passiert. Und wenn man jetzt nicht laut singen kann, dann kann man eben innerlich sich noch besser auf den Text konzentrieren. Der Gewinn könnte, das ist in diesem traurigen Fall einfach etwas Positives, das man sehen muss, dazu führen, dass man den Text vielleicht noch bewusster innerlich mitgeht, als wenn man durch das eigene Singen manchmal auch abgelenkt wird vom Text.
Also, so wie ich Dr. Liebig verstehe, sagt er nicht, dass man einfach nur im Herzen singen soll, dass das in jedem Fall ausreicht, sondern er versteht schon, Singen ist eigentlich lautes Singen und er bezeichnet es selbst hier als einen traurigen Fall, dass das laute Singen zurzeit nicht möglich ist. Und ich denke, das ist eigentlich auch jedem klar. Ich glaube, jeder weiß, Singen, das bedeutet, dass wir auch tatsächlich Töne erzeugen. Es wäre völlig falsch zu sagen, Singen reicht einfach nur im Herzen. Diesen Streit, diesen theologischen Streit, den gab es auch schon einmal vor einigen hundert Jahren. Der ist aber eigentlich da auch erledigt gewesen. Wen das interessiert, der kann vielleicht nachlesen. Es gibt da ein Buch von Benjamin Keach zu diesem Thema. Aber das ist gar nicht das, was Liebi sagt, dass im Herzen Singen auf jeden Fall ausreicht. Er sagt nur, dass es auf jeden Fall auch im Herzen geschehen muss. Dem würden wir zustimmen. Man soll natürlich nicht nur einfach seine Lippen bewegen, sondern man soll dem Herrn von Herzen singen. Aber lass uns doch mal schauen, weil es scheint ja so, als ob, also wenn wirklich das jetzt ausreichen würde, dass man nun jetzt halt in diesem Fall einfach innerlich singt und vielleicht ja sogar noch besser sich auf den Text konzentrieren kann, dann wäre ja, das wäre ja dann nur dann akzeptabel, wenn das tatsächlich der Hauptpunkt ist beim Singen. Dass wir einfach den Text möglichst gut verstehen und möglichst gut mitgehen. Aber ist das der Hauptpunkt beim Singen oder der einzige Punkt beim Singen?
Dr. Liebig hat ja einige Stellen auch selbst genannt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in den Epheserbrief gucken, Kapitel 5, Vers 19, dann heißt es dort eben gerade, indem ihr zueinander mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also es geht gerade darum, dass man sich auch einander diese Dinge zueinander, ja, einander so zuspricht und zusingt. Und in Kolosser 3, Vers 16 heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade.
Ja, also es geht darum, dass man sich auch gegenseitig, indem man sich diese Lieder zusingt, gegenseitig lehrt und ermahnt. Das heißt, es ist nicht nur etwas, was einfach nur innerlich bei mir passiert. Und natürlich gibt es noch einen weiteren Grund, denn es geht auch nicht nur darum, dass wir uns gegenseitig dadurch einfach ermutigen und ermahnen, sondern natürlich möchte Gott auch durch Gesang, durch hörbare Töne verehrt werden. Ja, das ist ein Punkt, wie er gerne geehrt werden möchte.
Ja, und dass er es hier etwas anführt, das positiv ist, dass man sich besser auf den Text konzentrieren kann. Ja, das wusste Gott sicherlich, dass das theoretisch möglich ist, dass wenn man nur liest und sich auf den Text konzentriert, dass das dann auch, dass man vielleicht mehr mitbekommt. Aber dennoch hat Gott dieses Gebot gegeben, weil es nicht einfach nur darum geht, dass wir uns gut darauf konzentrieren, sondern dass Gott diese Anbetung durch den hörbaren Gesang dargereicht wird.
Genau. Er entscheidet, wie er verehrt werden will. Und er möchte durch hörbares Singen verehrt werden und nicht einfach nur durch Singen im Herzen.
Ja, und dass er gebietet, laut zu singen, hat natürlich auch seine Bewandtnis. Es ist nämlich etwas, wo wir Menschen nicht nur nachdenken, sondern wo wir unsere Gefühle ausdrücken. Wo wir mit ganzem Herzen dabei sind und unsere Freude, ja, unsere Hochachtung, unsere tiefe Verehrung und unsere Gottesfurcht und vielleicht auch unsere Trauer in Klageliedern wirklich ausdrücken können. Das heißt, Gott hat uns dieses Mittel gegeben, eben damit es ein besonderes Ausdrucksmittel ist, mehr als bloß zu lesen.
Ja, so wie wir häufig aufgefordert werden, zu jubeln und zu jauchzen. Auch da könnten wir es nicht darauf zurückziehen, reicht das, wenn wir es im Herzen tun. Gott möchte, dass tatsächlich nach außen Ausdruck findet, was in unserem Herzen geschieht.
Ja, und das Paradoxe ist, dass in dieser Zeit tatsächlich auch einige Gemeinden zum Beispiel ein Lied gesungen haben, in dem die Strophe vorkam, sollte ich meinem Gott nicht singen? Und dabei haben sie das einfach nur vorgelesen oder haben es nur mitgelesen, sogar haben es tatsächlich nicht mal mehr mitgesprochen. Das heißt, eigentlich wissen wir Christen auch alle, sollte ich meinem Gott nicht singen? Na, selbstverständlich sollte ich es tun.
In Psalm 65 haben wir ein prophetisches Wort über den kommenden Tempel in Jerusalem. Und da wird es in der Drangsal auch eine Zeit geben, wo der Gottesdienst nicht mehr möglich ist. Und durch die Verunreinigung des Tempels, durch den Antichristen. Und dann wird sich dieser Psalm so erfüllen. Deiner hart schweigend der Lobgesang, o Gott in Zion. Also auch da eine Zeit, wo Gott nicht die Möglichkeit gibt zu singen, aber das Singen wartet und harrt, bis dann der Moment kommt, wo es wieder in richtigem und vollem Maß möglich ist.
Wir haben ja schon mehrmals gesehen, dass Dr. Libby die Bibel ungewöhnlich auslegt. Und auch hier sind wir doch einigermaßen verwirrt, wie Dr. Libby zu dieser Auslegung kommt. Zum einen bleibt festzuhalten, dass die Übersetzung, die er hier verwendet, ja, wo es heißt, deiner hart schweigend der Lobgesang, o Gott in Zion, dass dies eine singuläre Übersetzung ist. Tatsächlich, ich glaube, wir hatten uns um die 20 Übersetzungen in verschiedenen Sprachen angesehen. Und tatsächlich gibt es nur eine einzige Übersetzung, die das so übersetzt. Und nicht mal die Schlachter 2000, an der Dr. Libby selbst mitgearbeitet hat, übersetzt das so. Aber selbst wenn man es so übersetzt, stellt sich die Frage, wie kommt eigentlich Dr. Libby darauf, dass es hier irgendwie um den kommenden Tempel geht und um die Zeit der Drangsal und um den Antichristen, der den Tempel verunreinigt? Weil in Psalm 65 sehe ich jetzt nichts, was irgendwie zwingend darauf hindeuten würde, dass das der Zusammenhang dieses Psalms wäre.
Ja, und selbst wenn er es wäre, ist das ein Argument dafür, dass wir jetzt schweigen sollen?
Die Frage ist, soll man überhaupt schweigen? Denn was bedeutet denn deiner hart schweigend der Lobgesang? Bedeutet das, dass einfach nicht gesungen wird für längere Zeit? Oder heißt es vielleicht einfach, dass der Lobgesang auf den Herrn wartet, weil er dem Herrn gehört, weil er ihm gebührt, so wie das übrigens fast alle anderen Bibelübersetzungen auch wiedergeben? Und selbst dann wäre die Frage, Dr. Libby sagt, das betrifft den Tempel. Aber kann man nur im Tempel Gott singen? Selbst wenn das so wäre, könnte man, dass also es hier um den Tempel ginge, dann heißt das ja nicht, dass der Lobgesang hier einfach verboten sein soll, sondern man kann ihn an vielen anderen Orten, in den Synagogen und wo immer, könnte man Gott immer noch Lob singen. Von daher ist für uns schon gar nicht klar, wie Dr. Libby jetzt überhaupt diesem Psalm...
Soweit also der Vortrag von Dr. Libby. Wie gesagt, auch das Einzige, was wir finden konnten, wo versucht wurde, theologisch zu erklären, warum es recht ist, jetzt sich an ein Gesangverbot zu halten. Und fassen wir das mal zusammen, die Situation. Wir haben also seit Monaten viele Gemeinden, die meisten Gemeinden, die große Mehrheit in Deutschland. Wir haben Gemeinden, die nicht mehr singen. Und tatsächlich leiden auch Geschwister darunter. Also wir haben, das ist jetzt vielleicht subjektiv, aber wir haben diverse Zuschriften bekommen aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus von Menschen, die uns sagen, ihr Gewissen ist gerade tatsächlich verletzt, eben weil man nicht singt, richtig?
Genau. Nicht, weil sie sich dem Staat vielleicht nicht unterordnen würden, sondern im Gegenteil, ihr Gewissen ist verletzt, weil sie sich dem Staat unterordnen müssen, oft gezwungenermaßen, weil in der Gemeinde halt nicht gesungen wird. Und das verletzt ihr Gewissen, weil sie das verstehen, dass sie eigentlich Gott mehr gehorchen müssten und sie verstoßen gegen Gottes Gebot.
Ja, und jetzt hält Dr. Libby diesen Vortrag und sagt im Grunde, diese Gewissensbisse, die dort die Geschwister haben, die sind völlig irrelevant.
Richtig falsch.
Ja, er sagt, es ist ein richtiger, großer Irrtum, sagt er. Ja. Und im Grunde, um das nochmal zusammenzufassen, sagt er, also es ist nicht nur keine Sünde, jetzt nicht mehr zu singen, sondern im Gegenteil, es ist eine Sünde zu singen aus zwei Gründen.
Ja, einmal, weil man dem Staat gehorchen muss, wenn er das so entscheidet. Und zweitens, weil wir sonst gegen das Gebot verstoßen würden, Leben zu retten. Also, weil wir sonst zumindest potenziell Menschen töten.
Also im Grunde ist es eine schwerwiegende Sünde, wenn wir jetzt als Gemeinde dem Herrn singen würden, weil wir gegen den Staat rebellieren und gegen Gott, der doch das Leben bewahren will, und gegen unseren Nächsten sündigen wir, weil wir ihn in Gefahr bringen, in Lebensgefahr.
Ja, wir verstoßen gegen das Gebot aus Römer 13, wo es klar heißt, wer das tut, der wird den Zorn Gottes auf sich ziehen. Und wir verstoßen gegen das Gebot, was aus Dr. Liebigs Sicht eines der höchsten ist, was alle anderen überhöht, sodass wir uns tatsächlich schwer schuldig machen. Und eigentlich müsste, wie er sagte, unser christliches Gewissen verletzt sein. Nun, wenn es das auch nicht ist, dann müssen wir uns ja sogar fragen, sind wir eigentlich Christen? Haben wir überhaupt ein christliches Gewissen? Also es ist schon interessant, wie Dr. Liebig das hier eigentlich komplett umdreht und aus dem Gebot zu singen und Gott mehr zu gehorchen, ja genau das Gegenteil eigentlich macht.
Ja. Wir sind der Ansicht, dass wir die Christen, die darunter leiden, sehr gut verstehen und tatsächlich auch ihr betrübtes Gewissen teilen. Denn wenn wir die Schrift lesen, und es ließen sich ja nun hunderte Stellen tatsächlich nennen, aber nennen wir doch nur diese eine im Psalm 22, Vers 4. Da heißt es doch über Gott: Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Also Gott thront oder er wohnt inmitten seines Volkes, und zwar explizit hier unter den Lobgesängen seines Volkes.
Denn da fühlt er sich wohl, da wo er tatsächlich Lobgesang bekommt. Nun muss man sich fragen, wenn nun eine Gemeinde sagt, ich singe Gott nicht mehr Lob, ich bete ihn nicht mehr so an, wie ihm das gefällt und wie er das geboten hat, muss man sich fragen, fühlt Gott sich da noch wohl in diesem Gottesdienst? Wohnt er noch in dieser Gemeinde? Oder wird er sich möglicherweise von dieser Gemeinde abwenden, wenn sie ihm kein Lob mehr erschallen lässt? Christus ist Herr der Gemeinde und er ist würdig, dass wir ihm mehr gehorchen als Menschen und dass wir ihm Lob singen in seiner Gemeinde.
Wir hoffen, unsere Hörer bewegen und prüfen das Gehörte und leben dann noch treu und mutig für die Ehre des Herrn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.